Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ist diese Feststellung zeitlos, ein Messias brauchen wir? Damals ging schon eine Sehnsucht nach dem Messias durch das Volk Gottes, die tiefe Sehnsucht, die in den Herzen der gläubigen Juden gesät ist. Sie warten auf den Messias. Dann kam er, sie erkannten ihn nicht. Wo sind wir Menschen mit der Erkenntnis geblieben, einen Messias brauchen wir? Heute ist Trinitatis. Wir wollen uns die Dreieinigkeit Gottes anschauen. Seit wann war er denn der Dreieinige? Kindergottesdienst hatte einst ein Pastor mal diese Frage gestellt. Seit wann ist Gott denn der Dreieinige? Und da haben viele Kinder gesagt, seit Jesus kam. So ist die Vorstellung. Nein, er war immer schon der Dreieinige. Und heute wollen wir uns einmal schwerpunktmäßig mit dem Geist Gottes beschäftigen. Wir kommen ja von Pfingsten her, der ein wesentlicher Teil der Dreieinigkeit Gottes ist. Wir wissen ja, das mosaische Gesetz, das galt es zu halten. Ja? Und dieses Gesetz, was Gott damals seinem Volk gab, das konnte ja auch als Last empfunden werden. Und mancher schlug sich damit rum und versuchte, das ganze Gesetz Gottes zu halten und schaffte es nicht. Und übrig blieb Resignation, ich kann das nicht. Und deswegen hatte der Messias, Jesus Christus, ja dann auch gesagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch, jetzt können wir einsetzen, wieder erquicken. Wir denken da immer an die Mühsal unseres Lebens. Aber der erste Anlass für Jesus war, er sah die Menschen, die das Gesetz Gottes halten wollten und sich damit abmühten. Und da sagt er, kommt zu mir, ich nehme euch diese Last ab. Also, der Mensch kann ja das Gesetz Gottes gar nicht halten. Ja. Und doch sieht Gott das Herz an und daran muss der wirklich Gläubige zerbrechen und bei Gott seinen Trost suchen in der Vergebung. So, jetzt kommt Jesus und was sagt der? Ich hatte am Mittwoch in unserem Treffen schon mal kurz ein paar Impulse dazu gegeben. Der sagt in der Bergpredigt in Kapitel 5, Vers 17, ach, danke. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Da meinten wohl einige, wenn Jesus jetzt kommt, wenn der Messias jetzt da ist, der löst das ganze Gesetz Gottes auf und dann sind wir es los und dann brauchen wir dieses lästige Gesetz nicht mehr zu halten. Der Messias, hoffentlich macht der es uns leichter und löst die Gesetze auf. Und die anderen, die Schriftgelehrten, werden gedacht haben, der redet ja gegen Mose, gegen das Gesetz, der löst ja die Gesetze auf. Ja? Und jetzt sagt Jesus, nein, ich löse nicht auf. Er hat ihre Satzungen übertreten. Jawohl. Die sie aufstellten, die aber gar nicht zum Gesetz Gottes gehörten, wie zum Beispiel eine Gemeindesatzung, die kann man ruhig mal übertreten. Das ist nicht Wort Gottes. Ja. Und das hatten sie nicht unterschieden. Und hier kann Jesus zu Recht sagen, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern was will er tun? Ich will es erfüllen. Was heißt das? Er ist jetzt gekommen, das zu tun, was der Mensch nicht konnte. Der Mensch konnte und kann das Gesetz Gottes nicht halten. Da sagt Jesus, dann komme ich und mache es. Aber nicht, um uns mal zu zeigen, siehe, was kann er und wir Armen können es nicht, sondern er ist doch der Gesetzgeber. Er hätte das gar nicht nötig gehabt. Er musste sich nicht dem Mosegesetz unterstellen. Nein, er sagt, ich tue es für euch an eurer Statt. Und das müssen wir jetzt gut im Ohr behalten. Was Jesus tut, das tut er an unserer Statt. Wir wissen ja alle und glauben und bekennen es, Jesus starb für unsere Sünden. Aber es wird zu oft übersehen, Jesus hielt auch das ganze Gesetz Gottes für uns. Diese beiden Dinge hat er, diese beiden Dinge gehören zusammen. Hätte er nur unsere Sünde gesühnt, dann hätten wir zwar Vergebung und stünden jetzt auch vor Gott da ohne Schuld, aber auch ohne Gehorsam. Wir hätten nichts vorzuweisen vor Gott, dass wir irgendein Gebot gehalten hätten. Die Schuld ist zwar jetzt gestrichen, aber das allein genügte ja gar nicht. Aber wenn Jesus auch an unserer Statt das Gesetz erfüllt, ja, wer das glaubt, der bekommt diese Erfüllung und das ist Glaubensgerechtigkeit. Ihr kennt das in 1. Mose 15, 6. Abraham glaubte Gott, das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Weil es da um das geht, was Jesus für uns erworben hat. Also, wenn Jesus uns seine Gerechtigkeit schenkt, dann sieht Gott uns jetzt so an wie Jesus. Als hätten wir immer die Gebote vollkommen gehalten. Unvorstellbar ist das. Aber das heißt geschenkte Glaubensgerechtigkeit. Das habe ich nicht automatisch, das gilt nicht universell, sondern das habe ich durch den Glauben. Und dazu ist Jesus gekommen. Jetzt muss ich noch mal daran erinnern, dass ich sagte, Jesus kam zu unserer Errettung, aber nicht nur. Er kam auch, um die Ehre Gottes wiederherzustellen. Und auch dies geschah zur Ehre Gottes. Sehen Sie mal, Gott erlässt da Gesetze und keiner hält es. Was ist das für ein Gott? Wie muss die Hölle wieder triumphiert haben? Guck mal da, das Ebenbild Gottes und hält noch nicht mal seine Gebote. Der macht Gesetze und alles vergeblich, ein Hampelmann. Und jetzt kommt Jesus und sagt, und ich will es tun für den Vater. Er wird Mensch und jetzt hält er das Gesetz. Und dann kann Gott sagen, so, da ist der Mensch, wie ich ihn gedacht hatte. Das macht Jesus und stellt damit die Ehre Gottes wieder her. Als er vor Pilatus stand, da hatte Pilatus ihn ja steinigen lassen und führte ihn nochmal raus, blutüberströmt, wir haben ja gerade auch Blut gesehen, die Dornenkrone auf dem Kopf. Und dann sagte Pilatus, was? Laut. Seht, welch ein Mensch. Er ahnte nicht, was er da gesagt hatte. Da stand vor ihm der Einzige, von dem man sagen konnte, ein Mensch, wie Gott ihn sich gedacht hatte. Warum? Geschunden, geschlagen und er trägt es willig. Warum? er weiß, der Vater will es. Und das höchste Gebot heißt, Gott von ganzem Herzen lieben. Und Jesus sagt, ja Vater, dann leg es auf und ging diesen Weg willig für den Vater. Und jetzt stand er da, blutüberströmt, Rücke zerschlagen. Hat er irgendeinen Wutgedanken über diese Ungerechtigkeit vom römischen Richter? Keine Wutgedanken. Wie ist das zu erklären? Dass Jesus auch das Gebot, du sollst deine Feinde lieben, bis zum Letzten vollkommen hält. Wenn wir über einen Menschen Wut haben, weil er uns meinetwegen beleidigt hat oder uns übervorteilt hat oder was angetan hat, dann denken wir an uns. Was sind wir doch für arme, geplagte Menschenkinder, dass man uns so mitspielt. Ich armer. Der soll mir mal kommen. Aber Jesus dachte nicht an sich, der war kein Egoist. Er dachte an die anderen. Er dachte an die, die ihn schlugen und dachte, was sind das für arme Menschen, wenn die wüssten, was sie täten. Sie wissen es nicht. Und deshalb hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Rechne es ihnen nicht zu, damit sie deswegen nicht ins Verderben kommen. Er dachte an die anderen. Er dachte auch an Pilatus. Er sagte nicht, dieser ungerechte Mann. Nein, er sah den armen Pilatus, wie er in der Zwickmühle ist und ihn losgeben möchte und nicht kann aus lauter Menschenfurcht. Und dann hatte er ja im persönlichen Gespräch mit Pilatus gesagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Und dann sagt er, aber der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde als du. Als Jesus sah, in welcher Bedrängnis dieser arme Mann hier war. Der tat ihm leid. Das war Jesus. Das war vollkommener Gehorsam gegen das Gebot, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Du sollst deine Feinde lieben. Dies sollen mal nur so zwei Beispiele dafür sein, wie Jesus das Gesetz vollkommen erfüllte, was kein Mensch konnte. Und das meint Jesus hier in der Bergpredigt. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und jetzt muss ich mal einen anderen Text aufschlagen, Galater 2. Da kann Paulus sagen in Vers 19 und 20, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wie meint er das? Er meinte, Jesus starb ja nicht um seinetwillen, sondern er starb stellvertretend an unserer Statt. Als er gekreuzigt wurde, da hätte er uns sagen können, hier hängst du. Und als er starb, hätte er sagen können, hier stirbst du. Ich für dich, und das gilt dem, der glaubt. Der kann sagen, Christus tat's für mich, also bin ich gestorben. Das Gesetz klagt mich an und sagt, du hast es nicht gehalten, du bist des Todes schuldig. Und jetzt kann ich antworten, der Tod ist vollstreckt. Ich bin mit Christus gestorben. Das Gesetz hat an mich jetzt gar keine Ansprüche mehr. Wenn ein Urteil vollstreckt ist, kann nicht nachher der Staatsanwalt kommen und es nochmal von dem Angeklagten fordern. Die Sache ist erledigt, das Urteil ist vollstreckt. Und deshalb kann Paulus sagen, Vers 19 am Anfang, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Dem Gesetz, das Gesetz sagt ja, du musst sterben. Und damit bin ich ja dem Gesetz gestorben. Und deshalb kann Paulus dann sagen, das Gesetz ist für uns abgetan. Und jetzt muss ich nochmal lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 10, Vers 4. Da heißt es, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Christus ist des Gesetzes Ende. Mit Christus ist das Gesetz erfüllt. Also die Todesstrafe, die es fordert, ist erfüllt. Und das Halten der Gebote, was das Gesetz fordert, ist ebenfalls erfüllt. Und darum konnte Jesus am Schluss am Kreuz sagen, es ist vollbracht. Dieses Wort, Tetelestai, bezahlt, schrieb man unter Rechnungen, die bezahlt wurden. Tetelestai. So, und das ist der Grund, warum im Neuen Testament gesagt wird, das mosaische Gesetz gilt uns nicht mehr. Wir sind frei davon, es kann uns nicht mehr anklagen. So, und jetzt erinnere ich an unsere Gemeindefreizeit vor 2 Jahren, da habe ich die Frage auch schon mal gestellt, warum stehen dann die 10 Gebote im Katechismus? Da komme ich gleich nochmal drauf. Erst müssen wir das nochmal an einen anderen Text vertiefen, dass wir vom Gesetz frei sind. Römer 7. Jetzt gebraucht Paulus mal ein anderes Beispiel. Das Gesetz herrscht ja nur über jemanden, solange er lebt. Ein Beispiel aus dem realen Leben. Jeder, der in Deutschland arbeitet, muss Steuern bezahlen. Ist so. Das ist deutsches Gesetz. Und wenn einer das nicht zahlt, dann wird er sehr bald eine Mahnung kriegen und dann kommt irgendwann ein Gerichtsvollzieher und klebt Kuckucke. Oder es kommt eine Vorladung, manche fliehen dann auch ins Ausland, ist auch eine Möglichkeit. Aber wenn einer stirbt, dann kriegt das Finanzamt eine Sterbeurkunde und dann wird die Steuernummer irgendwann gestrichen. Das Finanzamt weiß, wenn der gestorben ist, habe ich von dem nichts mehr zu fordern. Vielleicht nachher die Erbschaftssteuer, aber das ist etwas anderes. Also, jetzt nimmt Paulus ein anderes Beispiel in Römer 7, der Vers 2. Da kann er sagen, denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Die Frau ist an ihren Mann gebunden, solange sie lebt. Die Ehe soll bis zum Tode gehalten werden. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie los von dem Gesetz. Ist verständlich. Und dann sagt er etwas weiter, seid getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, damit ihr einem anderen angehört. Jetzt sagt er, hier seid ihr gestorben und damit ist das Gesetz für euch erledigt. Und jetzt sollt ihr auch einem anderen angehören. Wie Christus auferstanden ist, so dürfen auch wir mit ihm auferstehen. Jetzt im Glauben geistlich, aber jetzt nicht, um im alten Leben weiterzumachen, sondern jetzt gehören wir Christus, jetzt leben wir mit Christus. Früher lebten wir unter dem Gesetz, jetzt leben wir mit Christus. Und das Gesetz hat keine Ansprüche mehr an uns. Das ist der Grund, warum wir vom Gesetz frei sind, weil wir ihm abgestorben sind. Also, halten wir fest, wir sind mit Christus gestorben. Wenn wir uns zu ihm bekehrt haben, unser Leben ihm anvertraut, übereignet haben und er hat uns angenommen. Dann sagt er, mein Tod ist dein Tod gewesen und meine Auferstehung gilt dir. Ich nehme dich mit und jetzt leben wir mit Christus. So, und warum stehen jetzt die Gebote noch im Katechismus? Wenn wir jetzt mit Christus leben, dann stellen wir ja fest, wir sind nicht ganz ohne Gesetz, sondern wir sehen, Jesus tut doch vieles, was das Gesetz sagt. Jesus liebt doch weiterhin seinen Nächsten und Gott. Bloß, wenn wir zu Christus gehören, dann hat er uns ja, und jetzt komme ich endlich dahin, den Heiligen Geist gegeben. Sein Geist in uns. Und dann denken wir ja wie Jesus. Jetzt, wo wir zu ihm gehören, denken wir doch auch so. Jetzt möchten wir auch Gott von ganzem Herzen lieben. Jetzt möchten wir auch den Nächsten lieben und nicht mehr an uns denken. Wir haben jetzt die Gesinnung, die Jesus hat. Das mosaische Gesetz hat uns nichts mehr zu sagen. Da sind wir frei von. Aber was Jesus tut und wie er gesonnen ist, wollen wir jetzt auch gesonnen sein. Deshalb nennt das Neue Testament das immer das Gesetz Christi. Das ist was anderes als das mosaische Gesetz, das Gesetz Christi. Aber was Jesus tut, möchten wir jetzt auch tun. Und warum haben wir das Gesetz im Katechismus? Zum dritten Mal die Frage. Was haben wir denn damals erarbeitet? Wisst ihr es noch? Schon lange her, weil die Sünde ja auch noch in uns steckt und immer wieder uns noch beeinflussen will. Weil eben doch nicht nur allein der Geist Christi in uns ist, deswegen brauchen wir immer wieder auch Ermahnung und Anweisung. Deshalb haben wir im Neuen Testament die vielen Anweisungen der Apostel, wie der Christ leben soll. Eben weil die alte Natur uns immer noch dazwischen funkt. Ja? Deswegen brauchen wir noch die Anleitung. Und so sind die 10 Gebote im Katechismus gemeint, uns nochmal erinnern, die 10 Gebote gehören zu Gottes Moralgesetz und sind teilweise ein Ausdruck der Wesensart Gottes. Aber man muss trotzdem sagen, es ist nicht das Mosegesetz, das uns gilt. Denn wenn das Mosegesetz uns noch gelte, dann gelten uns auch die Strafbestimmungen. Wehe uns. Die Strafbestimmungen gelten uns ja nicht mehr. Aber diese 10 Gebote, da ist vieles drin, was doch Gott gefällt. Ja. Aber auch nur bedingt. Wir haben das ja besprochen, da steht, du sollst nicht töten. Da steht, was wir nicht tun sollen. Wer hat es denn noch im Ohr? Dann haben wir ja in Erinnerung, dass Luther bei jeder Erklärung sagt, was wir nicht tun sollen, und dann erklärt er, was wir stattdessen tun sollen. Er sagt ja nicht nur, lass das, sondern tut dies und jenes. Ja? Beim 5. Gebot zum Beispiel, wie lautet das 5. Gebot? Dass wir unseren Nächsten keinen Schaden an Leib und Seele tun sollen, und dann sagt er, sondern ihm helfen und fördern in allen Leibesnöten. Ja? Also Luther hat das richtig erfasst. Das ist nicht mehr das Mosegesetz, sondern das wird erweitert in das Gesetz Christi. Das zeigt uns, was wir stattdessen tun sollen. Und gibt uns aber auch die Kraft. Es steht nicht mehr als Forderung nur so, das musst du und ich kann es nicht, sondern wenn Christus uns sagt, Nun tu dies und tu das, dann heißt das, und ich befähige dich auch dazu. Und wir dürfen Gott bitten, Herr, das ist dein Wille, das möchte ich auch, hilf mir, dass ich es vollbringen kann. Das Gesetz Christi. So dürfen wir immer beten. Wir halten das mosaische Gesetz nicht, brauchen wir auch nicht. Aber Gottes Willen erfüllen, dafür dürfen wir seine Hilfe erbitten. So ist das jetzt gemeint. Und die Anweisungen im Neuen Testament, die sollen uns Anleitung geben, damit wir wissen und richtig verstehen, was ihm gefällt. Dafür haben wir den Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns den Willen Gottes kundtut und der uns der Tröster und Beistand ist und immer Jesus groß macht. Jetzt möchte ich noch eine Stelle lesen aus 1. Korinther 11, beziehungsweise aus 10 noch die letzten beiden Verse. So wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi diene. Also schreibt Paulus, ne, nicht ich. Und dann Vers 32 in Kapitel 11. Wenn wir aber von Herzen von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander und so weiter. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme und so weiter. Ja. Er hat in dem Kapitel davon gesprochen, dass wir auf andere Rücksicht nehmen sollen. Seid meine Nachahmer, gleich wie ich Christi Nachahmer bin. Wer kann das von sich sagen? Paulus konnte das sagen. Nehmt mich als Vorbild. Also Paulus guckte, wie hat Jesus es gemacht? Das will ich auch so machen. Denn ich habe doch jetzt seine Gesinnung. Das konnte nur der Apostel sagen, wer von uns könnte so sprechen. Da könnte ich einpacken und nach Hause gehen. Fragen Sie mal meine Vermieterin. Ich würde das nicht wagen, zu sagen, seid meine Nachahmer. Da sind doch viel zu viele Fehler. Aber der Apostel, der konnte das so sagen. Denn ich lebe wie Jesus, aus der Kraft Jesu heraus. Und dazu sollen dann die Gebote im Katechismus uns noch eine Hilfe und Erinnerung sein. Zum Beispiel das Sabbatgebot. Gilt uns das? Das steht zwar noch da drin, aber Luther hat es umgedeutet, ja, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten. Das ist für uns die Bedeutung. Ja? Und er hat die ganzen Gebote umgedeutet, indem er sie ins Positive wendet, in das Gesetz Christi hinein. Den Sabbat halten wir ja nicht, wir halten Sonntag. Ja? Also, wir behalten im Gedächtnis, die 10 Gebote im Katechismus sind nicht das Mosegesetz, nur da rausgenommen und im Sinne des Gesetzes Christi angewendet. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und jetzt noch ein Vers, Johannes Kapitel 3. Der letzte Vers. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Eindeutig. Ich frage mich, wo ist eigentlich die Frage? Ist Jesus zu dämlich gewesen, sich klar und deutlich auszudrücken? Wenn man heute manche Theologen liest, meint man, Jesus wäre zu doof, sich klar auszudrücken. Ganz klar, eindeutig gesagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist doch eindeutig. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, und dann kommt der Zorn Gottes. Ganz eindeutig. Also, der Zorn Gottes über die Sünde, der ist nicht aufgehoben. Der ist nach wie vor da. Gott ist doch derselbe geblieben. Aber es gibt jetzt einen, Entschuldigung, ich habe so ein schwaches Bild, einen Blitzableiter. Eine Zufluchtstätte, das Kreuz, Frieders Geburtstagslied, dieses altgraue Kreuz. Die Sühne Jesu, durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat den Zorn auf sich genommen. Also, wir bekommen durch den Heiligen Geist die Gesinnung Jesu. Es ist der Geist Gottes in uns, das merken wir ja auch. Wir möchten ja jetzt gerne tun, was Gott will. Auch wenn wir an manchen Stellen noch nicht so wissen, was ist der Wille Gottes und wir Anleitung brauchen. Aber wir möchten doch nicht mehr willentlich sündigen. Das hat mal einer gesagt. Unter dem Gesetz sagt der Fromme, ich darf nicht anders. Und unter dem Evangelium sagt der Fromme, ich will nicht anders. Sehr weise ausgedrückt, ich wiederhole das nochmal. Unter dem Gesetz sagt der Fromme, ich darf nicht anders. Und unter dem Evangelium sagt der Fromme, ich will nicht anders. Das ist die Gesinnung, das Gesetz Christi. Und jetzt zum Abschluss. Mit dieser Botschaft wird jetzt seit der Auferstehung die Gemeinde gegründet. Jetzt wird gesagt, bei Christus gibt es Vergebung und neues Leben bedingungslos. Da wird nicht erst gefragt, hast du diese und jene Gebote auch gehalten, sondern jeder wird angenommen, wie er kommt und bekommt volle Vergebung und man bekommt den neuen Geist, wenn wir umkehren und Buße tun. Und nun soll er auch nach diesem neuen Geist leben. Dieser Gehorsam muss dann folgen, sonst sieht Jesus, der passt nicht zu uns. So wird die Gemeinde gesammelt und deswegen heißt es, aus Gnaden seid ihr errettet worden. Ohne Gesetzeswerke, das ist Freiheit, die evangelische Freiheit. Und deshalb haben wir die jubelnden Lieder aus der Reformationszeit, welch ein Jubel da drin steckt. Was war das für eine Knechtschaft vorher im Katholizismus? Was mussten sie alles tun an Mühsal und Wallfahrten? Bis heute legen sich ja manche Katholiken Erbsen in die Schuhe, um sich zu kasteien. Oder tragen noch ein Büßerhemd. Und als dann das Evangelium durchbrach, wir werden aus Gnaden gerettet, Christus schenkt uns alles, da fingen sie an zu jubeln. Ein Beispiel, nun freut euch, liebe Christen, gemein, und lasst uns fröhlich springen. Was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat, gar teuer hat er's erworben und so weiter. Diese vielen jubelnden Lieder. Und wie singen wir es? Nun freut euch, liebe Christen, gemein, und lasst uns fröhlich singen. Jubel. Das war die Großentdeckung der Reformationszeit. Und jetzt eine Zukunftsperspektive möchte ich uns doch noch dalassen. Aus Jeremia 31, ein Text, den ihr alle kennt. Die Verheißung des neuen Bundes. Und da heißt es in den Versen 31 bis 34, siehe, Es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Also mit uns hat er einen anderen Bund, einen neuen Bund geschlossen, nicht mehr diesen Mosebund. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will, und jetzt kommt der Heilige Geist, mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Das ist die Gesinnung, das Gesetz Christi. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch der Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Da kündigt Jeremia den neuen Bund an. Ja, und beim Abendmahl, wenn wir das feiern, sagen wir ja immer die Einsetzungsworte Jesu, dieser Kelch, ist das Neue Testament in meinem Blut. Ein Bund wurde ja früher mit Blut geschlossen. Und der neue Bund in meinem Blut, die Jünger kannten Jeremia. Die mussten gleich an diese Worte gedacht haben, als Jesus ihnen das sagte. Ja, ich glaube, am ersten Abend haben sie es noch nicht begriffen, aber ist ihnen nachher erst aufgegangen. Jetzt wird diese Verheißung erfüllt, der neue Bund beginnt. Und den hat Jeremia hier schon gesehen und ankündigen dürfen. Und was kennzeichnet jetzt den neuen Bund? Der alte Bund war, sie bekamen die Gesetzestafel. Das sollt ihr halten. Das stand jetzt als Forderung vor ihnen und in ihren Herzen hieß es, ach, ich möchte ja lieber anders. Und jetzt sagt Gott, jetzt mache ich es anders, jetzt gebe ich das Gesetz in ihr Herz. Jetzt steht es nicht mehr vor ihnen auf Tafeln, sondern jetzt ist es in ihnen. Das Herz wird so programmiert, das ist ein blöder Vergleich. In der Vollendung wird es dann auch vollendet sein. Und hier, da ist sicherlich noch manche Erziehungsarbeit nötig, aber angefangen hat es schon, dass in uns der Wille ist, ich möchte Jesu Willen tun. Manches wollen wir und es klappt noch nicht. Auch Vers 34, dieser letzte Vers, hat schon begonnen. Wir brauchen einem wiedergeborenen Menschen nicht zu sagen, wer Jesus ist. Der weiß, wer Jesus ist und ist seiner gewiss. Ja, was hat das jetzt mit der Dreieinigkeit zu tun? Wir sehen Gottes Forderungen im Gesetz, wir sehen Jesus, der diese Forderungen erfüllt hat und wir sehen den Heiligen Geist, der uns gewiss macht und er hat es für mich getan. Der einfachste Versuch der Erklärung einer Dreieinigkeit. Gottes Forderung, der heilige Gott, Jesus sagt, ich habe es für dich getan, die Forderung des Gesetzes zu erfüllen. Die Strafe liegt auf mir, auf dass du Frieden hättest. Durch meine Wunden bist du geheilt und der Heilige Geist macht es uns gewiss. Ich wünsche uns diese Gewissheit. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du den neuen Bund geschlossen hast. Dass die Forderungen des Gesetzes, die uns immer nur zeigen, wie wir sein sollen, aber nicht sind, dass du das erfüllt hast für uns und dass du in Jesus das ganze Gesetz vollkommen gehalten hast für uns. Dass wir vor dir stehen dürfen, wenn wir das annehmen, wenn wir umkehren, wenn wir an dich glauben, dürfen wir das annehmen, dass du uns durch diese Sühne Christi ansiehst als Gehorsame und Gerechte. Mach es uns gewiss, schenk uns diese Gesinnung, dieses ausrichten auf dich hin, dass wir jetzt gerne deinen Willen tun, weil wir dich lieb haben. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, wen du frei machst, der ist wirklich frei. Und dass wer an dich glaubt, nicht mehr gerichtet wird, sondern gerecht ist. Bewahre uns davor, die andere Seite wegzulassen, zu sagen, es gäbe deinen Zorn nicht, sondern dass wir lernen zu sagen, doch, aber du hast ihn gegen dich selber gerichtet am Kreuz, damit wir leben dürfen. Schreib es uns in die Herzen, lass es uns nie vergessen. Du hast es für uns getan. Amen.